Und unser Kapitel, mit dem wir uns heute beschäftigen, aus dem 2. Korintherbrief, es ist Kapitel 7, das sagt uns, es gibt eine Traurigkeit zum Heil und eine Traurigkeit zum Tod. Geistlich gesehen gibt es diese zwei Dinge. Eine Traurigkeit zum Heil oder eine Traurigkeit zum Tod. Ich sage, bevor ich den Bibeltext lese, mal ein bisschen was dazu. Was ist das Heil überhaupt? Das kann man sich ja sehr, sehr unterschiedlich erklären. Wenn ich mich an die Hand Jesu begebe, wenn ich mein Leben Jesu hingebe, wenn ich von ihm Vergebung erfahre und ein neuer Weg beginnt, dann ist das großes Heil. Der Begriff sagt zum Beispiel Befreiung, Erlösung, Rettung. Ja, dann ist das eine große Rettung. Liebe Gemeinde, das ist ein Standortwechsel. Wenn ich an Jesu Hand gehe, wenn ich Jesu Hand ergreife im Glauben an ihn und an das, was er für mich am Kreuz getan hat, dann ist das ein Standortwechsel. Ich wechsle von einem Reich in das andere. Ich wechsle von einem dunklen Land in ein neues, das ich noch nicht kenne, so richtig zu diesem Zeitpunkt. Es ist ein Wechsel der Reiche. Es ist ein Wechsel vom Reich des Todes, vom Reich dieser Welt in das Reich seines lieben Sohnes, in das ich dann versetzt werde, in das Reich Gottes. Es ist ein Wechsel von der Finsternis ins Licht. Es ist ein Wechsel vom Tod ins Leben. Es ist ein radikaler, markanter Wechsel in meinem Leben. Und das ist Heil. Und das ist Heil. Ich gehe an der Hand Christi. Und wisst ihr, was noch Heil ist? Und das kennen wir alle. Wir gehen an der Hand Christi und wir wollen das tun. Und dann lassen wir Jesu Hand los. Dann lassen wir sie immer wieder los. Manchmal reißen wir uns auch los und gehen ganz andere Wege. Und das ist so, weil wir alle noch bis an unser Lebensende sündigen. Wir werden das immer wieder tun. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt von dem Königssohn, der sich entzweit hatte mit seinem Vaterhaus, mit dem Palast. Und er zog aus und war zig Jahre getrennt vom Königshaus und lebte als Bettler in der Gosse. Und dann kam er eines Tages wieder zurück zum Vater. Der Vater freute sich, ihr kennt diese Situation aus dem Gleichnis mit dem verlorenen Sohn. Der Vater freute sich und zog ihm neue Kleider an, Königskleider. So, und jetzt musste dieser Königssohn mit diesen Königskleidern erstmal wieder gehen lernen. Er musste sich an die königliche Etikette gewöhnen, an die Verhaltensweisen. Und was macht er? Das geht nicht so schnell, dass man sich umgewöhnt. Er fällt immer wieder in alte Gewohnheiten zurück. Er spuckt in die Ecke. Er flucht. Er zeigt ungebührliche Verhaltensweisen, die dem Königshof gar nicht eigen sind. Das ist das, so sind wir. Wir müssen uns gewöhnen an, oder wir müssen es lernen, in diesem neuen Land, in das wir gekommen sind und in dem wir jetzt leben, in diesem neuen Reich unseres Vaters, des Herrn Jesus Christus, zu leben. Und wenn immer wir uns von der Hand Christi losmachen oder losreißen und zurückkommen zu ihm an seiner Hand, dann ist das Heil. Großes Heil. Immer wieder. Ich erlebe das Tag für Tag. In diesem letzten Sinne ist das Heil der Begriff, der uns auch hier im 2. Korinther Kapitel 7 begegnet. Wenn es da heißt, es gibt eine Traurigkeit zum Heil und es gibt eine Traurigkeit zum Tod. Was ist das, eine Traurigkeit zum Tod? Das ist ein ganz eigentümlicher Begriff. Es ist einfach so, dass das Leben, das wahre Leben, das echte Leben, dass das nur bei Christus ist. Es ist nur bei Jesus. Es ist nur an seiner Hand. Es ist nur in der Umklammerung an ihn. Es ist nur im Hängen an seinem Rockzipfel. Es ist nur bei ihm. Es ist der Weinstock und die Reben. Es sind die Reben an ihm. Sobald ich meine Hand loslasse, ist da Tod. Das bedeutet nicht, dass ich das Reich wechsle, wenn ich schon mal in seinem Reich bin. Aber es gibt immer wieder Störungen in der Gottesbeziehung. Immer wieder Störungen in meiner Beziehung zu Jesus. Es gibt geistliche Krisen sogar, die länger andauern. Und wenn ich dann zu ihm zurückkomme, dann ist das Heil. Eine Traurigkeit zum Heil. Ich lese den Text von heute jetzt aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 7. Da geht es um Traurigkeit. Vorausgegangen ist eine Traurigkeit des Paulus. Und hier in dem Kapitel 7, da geht es um die Traurigkeit der Korinther. Das ist relativ lang, 16 Verse. Es beginnt mit einem Vers, der eigentlich anschließt an das 6. Kapitel, aber ich lese ihn noch mit, weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben. So lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Gebt uns, Paulus und seinen Mitarbeitern, Raum in euren Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan, wir haben niemand verletzt, wir haben niemand übervorteilt. Nicht sage ich das, um euch zu verurteilen, denn ich habe schon zuvor gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, mitzusterben und mitzuleben. Ich rede mit großer Zuversicht zu euch. Ich rühme viel von euch. Ich bin erfüllt mit Trost. Ich habe überschwängliche Freude in aller unserer Bedrängnis. Denn als wir nach Mazedonien kamen, da fanden wir keine Ruhe. Sondern von allen Seiten waren wir bedrängt, von außen mit Streit, von innen mit Furcht. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, mit dem er bei euch getröstet worden war. Er berichtete uns von eurem Verlangen, eurem Weinen, eurem Eifer für mich, sodass es mich noch mehr freute. Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat, so freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, sodass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemand gereut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Siehe eben dies, dass ihr betrübt worden seid nach Gottes Willen. Welches Mühen hat das in euch gewirkt? Dazu Verteidigung, Unwillen, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr rein seid in dieser Sache. Darum, wenn ich euch auch geschrieben habe, so ist's doch nicht geschehen um dessen Willen, der beleidigt hat. Auch nicht um dessen Willen, der beleidigt worden ist, sondern damit euer Mühen für uns offenbar werde bei euch vor Gott. Dadurch sind wir getröstet worden. Außer diesem, unserem Trost, aber haben wir uns noch überschwänglicher gefreut über die Freude des Titus, denn sein Geist ist erquickt worden von euch allen. Denn was ich vor ihm von euch gerühmt habe, darin bin ich nicht zu Schanden geworden, sondern wie alles wahr ist, was mir mit euch geredet haben, so hat sich auch unser Rühmen vor Titus als wahr erwiesen. Und er ist überaus herzlich gegen euch gesinnt, wenn er an den Gehorsam von euch allen denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Ich freue mich, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Langer Text, Gottes Wort, die Gnade und der Friede Gottes sei mit euch. Schwer, das alles unter einen Hut zu kriegen. Ich möchte zuerst mal sprechen über die Traurigkeit des Paulus, von der hier nur ansatzweise etwas zu erahnen ist. Paulus war traurig über die Korinther. Er hatte allen Grund. Denn das war die Gemeinde, in der jemand seine Schwiegermutter geheiratet hatte. Das war die Gemeinde, in der es Spaltungen gab. Weil der eine sagte, ich gehöre zu Apollos, und der andere, ich gehöre aber zu Paulus, und der dritte sagte, ich gehöre aber zu Jesus. Weil es in dieser Gemeinde Unordnungen und Rücksichtslosigkeiten gab beim Abendmahl. Weil in dieser Gemeinde eine philosophische Disputiersucht herrschte, weil es in dieser Gemeinde Menschen gab, die die Auferstehung Jesu von den Toten oder überhaupt die Totenauferstehung leugneten, weil die Menschen in dieser Gemeinde über Paulus sagten, seine Rede ist verächtlich. Sie zweifelten seine Autorität an, was muss ich alles noch sagen über die Korinther? Was gibt es alles noch zu sagen? Es gibt noch viel mehr zu sagen. Paulus hatte allen Grund, traurig zu sein über diese Gemeinde. Und jetzt frage ich euch, war das eine Traurigkeit zum Heil oder war das eine Traurigkeit zum Tod? Nun, es war eine Traurigkeit zum Heil. Was wäre es gewesen, wenn es eine Traurigkeit zum Tod gewesen wäre? Was für eine Traurigkeit wäre es gewesen? Ja. Er hätte sich geärgert über die Korinther. Er hätte vielleicht eine Abneigung entwickelt. Eine Ablehnung entwickelt. Eine große Enttäuschung entwickelt. Er hätte den Korinthern seinen Rücken zugewandt. Das wäre eine Traurigkeit zum Unheil. Aber wir schauen uns jetzt den nächsten Vers an. Paulus sagt Folgendes. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben unter Tränen. Da kommt seine Traurigkeit zum Ausdruck. Ich habe euch geschrieben unter Tränen. Paulus meint hier sehr wahrscheinlich den sogenannten Tränenbrief, der uns nicht erhalten ist, den wir nicht haben, der aber ein sehr strenger Brief sein soll, in dem er die Korinther zurechtgewiesen hat, stark ermahnt hat. Unter Tränen, in dem aber natürlich auch seine Liebe zu den Korinthern zum Ausdruck kam. Deshalb schreibt er hier, ich habe euch geschrieben unter vielen Tränen, damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Und dieser Tränenbrief, der wurde von Titus überbracht. Titus brachte ihn an die Korinther. Was mag Paulus wohl gedacht haben? Wie werden sie diesen Brief empfangen? Wie werden sie den Titus empfangen? Wie werden sie reagieren auf diesen Brief? Und dann kam die gute Nachricht von Titus. In Troas hatte Paulus schon auf ihn gewartet und hatte ihn nicht gefunden. Dann ging Paulus nach Mazedonien und da traf er Titus wieder. Und Titus sagte, sie sind umgekehrt. Was für eine Freude. Und dann können wir das im nächsten Vers sehen. Ja, ich habe euch vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, sodass wir mit euch sterben und mit euch leben. Ich rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über vor Freude bei all unserer Bedrängnis. Das war natürlich zum einen eine Bedrängnis durch die Verfolgung, die er litt. Aber es war auch eine Bedrängnis aufgrund der Situation in Korinth. Aber er sagt, ich habe euch geschrieben, damit ihr die Liebe erkennt. Ihr seid in unseren Herzen. Wir sterben mit euch und wir leben mit euch. Wir leiden mit euch und wir freuen uns mit euch. Unser Leben ist bei euch, ist mit euch. Wir haben unser Leben mit euch geteilt. Paulus' Traurigkeit ist eine Traurigkeit der Liebe. Ist eine Traurigkeit der Liebe. Paulus kämpft um sie. Er kämpft darum, dass sie doch mit Christus leben. Dass sie doch an der Hand Christi leben. Dass sie doch gehorsam sind, dass sie doch Buße tun und dass sie vielleicht auch ein wenig Zuneigung zu Paulus entwickeln mögen. Und mehr noch lobt er die Korinther. Er fängt nicht an mit Schimpftiraden über die Korinther, wozu er allen Grund gehabt hätte, wie ich eben schon ausgeführt habe. Er lobt sie. Er spricht positiv über sie. Er ist auf eine positive Weise stolz auf sie. Und das bringt er den Menschen zum Ausdruck, das bringt er Titus gegenüber zum Ausdruck. Eine Traurigkeit zum Heil. Machen wir eine kleine Zäsur und fragen wir uns, was wir daraus jetzt lernen. Sicher kennt ihr das, wenn ihr über das Verhalten anderer verärgert seid. Ja, ich denke mal, das kennt jeder, oder? Wenn ihr beim anderen, sag ich jetzt mal, Fehlverhalten zu entdecken glaubt. Ja, ist bekannt. Dann könnten wir ja auch zum Tod oder zum Unheil, diese Traurigkeit, die wir dann haben, könnte zum Tod oder zum Unheil werden. Wir könnten uns ärgern, wie alles eben schon beschrieben. Wir könnten Aggressionen entwickeln. Wir könnten Abneigungen entwickeln. Wir könnten anderen davon erzählen und unser Leid klagen über die Menschen, die doch so sich so fehlverhalten, die doch so sündigen. Wir könnten unser Leid klagen. Wir könnten sie anklagen. Bei Dritten. Ich sage euch, das ist eine Traurigkeit zum Tod. Denn Ärgernis und Anklage und Verleumdung, wenn es dabei sein sollte, und Verbitterung und Verhärtung, das ist Tod. Wie sähe eine Traurigkeit zum Heil aus? Sie sähe so aus wie das, was Paulus ein Kapitel vorher beschreibt. Wir haben unsere Herzen für euch weit gemacht. Wir haben unsere Herzen weit gemacht für euch. Was bedeutet das, wenn man sein Herz weit macht? Was heißt das? Dass da Platz ist. Dass da viel Raum ist. Wofür? Für Lob. Für Positives über den Menschen. Für Anerkennung. Für Liebe. Für Achtung, für Respekt. Da ist Lob. Da ist viel Platz in einem weiten Herzen für Vergebung. Und dann kann ich auch zu diesen Menschen gehen oder zu den Menschen gehen, von denen ich denke, dass sie sich fehlverhalten. Dann kann ich auch zu ihnen hingehen. Und dabei möchte ich betonen, in allem Bewusstsein meiner eigenen Unzulänglichkeit. in allem Bewusstsein meiner eigenen Unzulänglichkeit, meiner eigenen Sünde. Und dann wird das auch demütig. Und dann wird es auch zum Heil. Für mich zum Heil für den anderen. Gut, jetzt schauen wir uns die Traurigkeit der Korinther an. Und da schauen wir das mal, wie das aussieht. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht. Wieder der Tränenbrief angesprochen. Wenn ich es auch bereut habe, vielleicht hat es ihm für einen Moment leid getan. Oh, was habe ich da geschrieben? Was habe ich da gesagt? Wenn ich es auch bereut habe. Denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, traurig gemacht hat. Wenn auch nur für eine Stunde, heißt es hier. Wenn auch nur für eine Weile. Sagt Luther. Wenn auch nur für eine Weile. Dieser Brief, dieser Tränenbrief, ja, der hat euch traurig gemacht. Das war der Grund, warum die Korinther traurig waren. Sie hatten diesen Brief empfangen. Paulus hat sie gestutzt. Und hat aber auch seine Liebe ausgedrückt. Und dann waren sie traurig. Und jetzt ist die Frage erneut, war das eine Traurigkeit zum Tod oder war das eine Traurigkeit zum Heil? Und das lesen wir im nächsten Vers. Nun freue ich mich, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Ihr seid zur Buße betrübt worden. Eine Betrübnis, eine Traurigkeit zum Heil. Das heißt, dass zur Buße betrübt worden. Sie haben gemerkt, sie haben Paulus Unrecht getan. Sie haben gemerkt, sie haben gesündigt. Nicht nur an Paulus, sie haben generell ihre Sünde erkannt. Es war Sündenerkenntnis. Und dann haben sie sich an die Brust geschlagen, denke ich mir. Und dann haben sie zu Gott gebetet, dann haben sie um Vergebung gebeten und dann haben sie Buße getan. Ich komme nachher auf den Begriff nochmal zu sprechen. Sie sind umgekehrt. Und dann kommt Titus zu Paulus und sagt, die Korinther sind umgekehrt. Wow, was für eine Freude, eine Traurigkeit zum Heil. Dieser Brief hat eine Traurigkeit ausgelöst, aber eine Traurigkeit nicht über Paulus, sondern eine Traurigkeit über sie selbst. Ja. Und dann sagt Paulus, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Ja? Traurigkeit, ihr wisst, Traurigkeit kann massiven Schaden hinterlassen. Massiven Schaden. Massiven Schaden für meine Psyche. Massiven Schaden für meinen Geist. Und wenn es massiven Schaden für meine Psyche haben kann, dann auch für meine Beziehung zu Gott, für meinen Körper auch. Aber Paulus sagt, ihr habt keinerlei Schaden genommen. Warum nicht? Weil ihr zu Christus umgekehrt seid. Weil ihr wieder die Hand Christi ergriffen habt. Weil ihr Buße getan habt, weil ihr eure Sünde erkannt habt. Weil ihr mich jetzt, ja, weil wir Frieden haben. Ja. Traurigkeit zum Heil. Ich muss mal gerade schauen. Ich werde die Predigt etwas abkürzen. Das Wichtige hier ist, dass sie die Ursache ihrer Traurigkeit nicht bei dem Paulus gesucht haben. Nicht bei dem anderen. Der andere hat mich traurig gemacht. Nicht so. Sondern sie haben die Ursache ihrer Traurigkeit bei sich selbst erkannt. Ja. Wir haben gesündigt. Wir waren es. Gut. Daraufhin können wir eine neue nächste Folie sehen? Danke. Oh, das war, ja. Da steht das nochmal, Da steht das nochmal ganz grundsätzlich, dieser Vers 10. Denn die gottgewollte Betrübnis wirkt eine Buße zum Heil. So war das bei den Korinthern. Denn die gottgewollte Betrübnis wirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Nein, weil es ein Gewinn war. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Das habe ich eben schon mal erläutert, was das bedeutet. Ja, deshalb möchte ich da auch jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Ja, die Betrübnis der Welt. Ja, weil die Menschen in der Welt, sage ich doch noch einen Halbsatz, weil die Menschen in der Welt ja von Gott losgelöst leben. Das ist die Definition. Sie sind von Gott los. Das heißt, sie sind gottlos. Sie leben ohne Gott. Und wohin soll dann die Traurigkeit führen? Wohin soll die Traurigkeit führen? In die Sünde. Und im Extremfalle zum Tod. Im Extremfalle zum Tod. Dann bringen sie nämlich denjenigen um, der sie verletzt und beleidigt hat. Oder sie bringen sich selbst um, weil sie so sehr versagt haben, dass sie damit nicht mehr zurechtkommen. Eine Traurigkeit zum Tod. Aber das charakterisierte nicht die Korinther. Das charakterisierte nicht die Korinther, sondern das war eine Traurigkeit zum Heil. So, und jetzt können wir noch einmal über diese Dankeschön. Noch einmal über diese Verhaltensänderung bei den Korinthern reden. Was hier wichtig ist, sie haben Buße getan. Was ist Buße? Zwei Komponenten der Buße. Die gehören zusammen, die sind nicht trennbar. Erstens, wir kennen das Wörtchen Metanoia, das heißt Umdenken. Sinneswandel. Da war ein Sinneswandel bei den Korinthern. Sie haben ihre Haltung gegenüber Paulus geändert. Sie haben ihre Haltung gegenüber dem, was sie getan haben, gegenüber ihren Sünden verändert. Sie haben ihre Einstellung verändert, ein Sinneswandel. So, und jetzt kommt der zweite Aspekt, der unbedingt zu diesem Sinneswandel dazugehört, an dem man nämlich merkt, dass der Sinneswandel echt ist. Das ist Verhaltensänderung. Sinneswandel und Verhaltensänderung, das ist Buße. Und lass uns mal ich habe das leider nicht auf der Folie, deshalb lese ich euch das vor, was Paulus sagt dazu. Er sagt, als er uns berichtete, er ist der Titus, ja, der kam zurück von den Korinthern und berichtete dem Paulus, was alles geschehen war. Als er uns berichtete von eurer Sehnsucht, von eurer Klage, ich lese erstmal die Verse 6 bis 7 und 11 vor. Von eurer Klage, von eurem Eifer für mich, da freute ich mich noch mehr. Und dann geht's weiter in Vers 11. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt. Dazu Verantwortung. In meiner Bibel steht Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Und dann sagt er, ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Es war eine Buße, die nicht nur einen Sinneswandel nach sich gezogen hat oder damit einherging, sondern es war eine Verhaltensänderung. Schauen wir uns das mal an. Kurz, nur ganz kurz durch die Begriffe. Sehnsucht. Sie entwickelten eine Sehnsucht, Paulus zu sehen. Was für eine Änderung. Wo sie vorher über ihn geschimpft haben. Wo sie vorher über ihn entrüstet waren, wo sie den anderen Aposteln geglaubt haben und ihm nicht, den anderen falschen Aposteln. Sie hatten auf einmal Sehnsucht. Wir wollen den Paulus sehen, haben sie zu Titus gesagt. Wir möchten ihn sehen. Wir haben Sehnsucht nach ihm. Was für eine Umkehr. Klage. Steht hier nicht konkret, was das bedeutet, aber möglicherweise klagten sie über ihr eigenes Fehlverhalten. Sie klagten über ihre falsche Haltung Paulus gegenüber. Klage über die eigene Sünde. Nicht über die anderen, sondern über sich selbst. Klage. Eifer für Paulus. Ich stelle mir das so vor, dass sie Paulus verteidigten. gegenüber denen, die ihn noch immer anklagten. Sie verteidigten ihn, sie entwickelten Eifer für ihn. Verantwortung, Verteidigung steht auch nochmal, Verantwortung. Sie sahen, dass sie verantwortlich waren. Sie selbst waren verantwortlich für das, was in ihrer Gemeinde schief lief. Sie selbst waren verantwortlich und übernahmen diese Verantwortung und bestrebten Wiedergutmachung. Entrüstung, Unwillen über diejenigen, die gesündigt hatten, über die falschen Propheten und falschen Apostel, unwillig über sie, und das führte dann auch zur Bestrafung der Schuldigen. Gemeindezucht nennt man das. Auch das war eine Auswirkung der Buße. Furcht bezieht sich auf Gott zuallererst. Ihnen war ein heilsamer Schauer über den Rücken gelaufen angesichts der Heiligkeit Gottes. Soweit. Das war die Umkehr der Korinther. Und darüber sagte Paulus, bin ich froh. Das ermutigt mich. Das beflügelt mich in all meiner Bedrängnis, die ich erlebe, in Mazedonien, in Troas, in Ephesus, wo ich verfolgt werde und angeklagt werde. Das macht mich mutig. Ja. Zur persönlichen Anwendung, der vorletzte Punkt. Denn der letzte kommt noch, das ist der wichtigste. Ja, bitte die nächste. Ja. Ich möchte 4 Fälle von Traurigkeit kurz behandeln. 4 Fälle unserer Traurigkeit. Das sind bei weitem nicht alle. Ja, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Und ihr werdet auch sehen, dass ich mich hier vorwiegend befasse mit Traurigkeit, die aus Beziehungen entsteht. Weil das Kapitel 7 sich darum dreht. Ja. Es könnte vielerlei, das könnte ich noch ergänzen bis zur zweiten, dritten, vierten Folie, worüber man alles traurig sein kann. Ja. Ich möchte das beziehungsorientiert mal machen. Das erste haben wir schon behandelt, über das Fehlverhalten anderer. Das haben wir eben schon gesagt. Jetzt kommt das zweite über die Kritik anderer an mir. Kann ich traurig sein, oder? Ja. Ich kann traurig sein über die Kritik anderer an mir. Und dann kann ich genauso reagieren, wie es dem Tod entspricht. Nämlich, dass ich darüber traurig bin, dass der andere mich beleidigt hat. Ja? Bin darüber traurig, dass der andere mich in Frage gestellt hat. Dass er mich beleidigt hat, dass er mich in ein falsches Licht gestellt hat, meiner Meinung nach. Darüber kann ich traurig sein. Da kann ich aggressiv werden. Da kann ich ungehalten werden. Da kann ich aber einfach nur enttäuscht sein. Was wäre eine Traurigkeit zum Heil, wenn jemand anders mich kritisiert? Ich sage jetzt nichts darüber, ob diese Kritik berechtigt ist oder nicht. Das ist völlig egal. Das ist erstmal völlig wurscht. Wie reagiere ich zum Heil? Ich sage, danke Gott für die Kritik. Danke Gott, dass da jemand war, der mich kritisiert hat. Danke Gott. Dann gehe ich in die Phase der Prüfung und sage, ist da was dran? Ist da was dran? Hat der recht? Prüfe das am Wort. Prüfe das am Wort. Prüfe das im Gebet. Ist da was dran? Dann stelle ich vielleicht fest, nein, da war nichts dran. Wenn ich feststelle, da war nichts dran, dann vergebe ich. Wenn ich feststelle, da war was dran, dann bitte ich um Vergebung. Gott. Und dann tue ich Buße. Bitte Gott, dass er mir die Möglichkeit gibt, die Kraft, die Macht zum Buße tun. Das wäre eine Traurigkeit zum Heil. Dritter Fall. Über mein eigenes Versagen. Ich bin traurig über mein eigenes Versagen. Das ist ganz krass, ja, das ist ganz krass. Ich bin traurig über mein eigenes Versagen. Man erlebt das immer wieder, wo das hinführen kann. Ich drehe mich um mich selber. Ich zermarte mich innerlich. Ich klage mich an. Ich drehe mich immer wieder um meine Schuld. Ich lasse nicht los. Ich bin in einer dauernden Anklageschleife über mich selbst. Ich zerfleische mich innerlich. Wisst ihr, was das eigentlich ist? Das klingt jetzt hart. Das ist eine Missachtung des Opfers Christi am Kreuz. Er ist ans Kreuz gegangen, um meinen ganzen Dreck auf sich zu nehmen, meine ganze Schuld auf sich zu nehmen, mein ganzes Versagen auf sich zu nehmen. Er ist dafür gestorben. Er hat sein Leben dafür gegeben. Er hat gelitten dafür. Das ist alles bei ihm, damit ich frei sein kann. Und ich gehe hin und lass nicht los. Das wäre eine Traurigkeit, in diesem Falle zum Heil. Ich danke Gott so sehr, dass du mir Sündenerkenntnis schenkst. Dass ich meine Sünde erkennen darf. Ich danke ihm so sehr. Und dass ich dann um Vergebung bitten darf. Und ich dann ihn bitten darf, Herr, hilf mir, demnächst anders zu handeln. Hilf mir, aus meinen Gewohnheiten des alten Landes herauszukommen und in diesen neuen Königskleidern zu gehen. Hilf mir, darin zu gehen. Das wäre eine Traurigkeit zum Heil. Ein letztens, als Ergänzung des, fiel mir gestern ein, nach dem Bußerseminar. Da ging es darum, jeder Gottesdienst hat einen eschatologischen Aspekt. Ein Aspekt im Hinblick auf das, was kommt. Auf die Herrlichkeit, auf die Endzeit. Wenn ich großes Leid habe, ja, wenn ich großes Leid habe, ihr wisst, wie man zum Heil darauf reagieren kann. Das wisst ihr alle, ich gebe das Gott ab. Ja. So einfach, wie es sich jetzt anhört, ist es natürlich nicht, das ist mir bewusst. Aber letztendlich ist das das Heil, ich gebe es Gott ab. Aber es gibt noch etwas anderes, wenn ich großes Leid habe. Was ich mir in den Kopf, was ich mir ins Bewusstsein rufen darf, Offenbarung 21. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott wird abwischen alle Tränen. Es gibt kein Leid mehr im Himmel. Es gibt kein Leid mehr in der Welt, die da kommt. Es gibt keine Traurigkeit mehr. Die Traurigkeit wird ein Ende finden. Die Traurigkeit ist hier. Und wir dürfen lernen aus dieser Traurigkeit zum Heil. Aber es wird eine Zeit kommen, da wird es keine Tränen mehr geben. Wenn ich so denke, wenn ich so bete, wenn ich dafür dankbar bin, dann ist das eine Traurigkeit zum Heil. So. Und jetzt die letzte Frage. Wann wird eine Traurigkeit, oder sagen wir so, wann wird eine Traurigkeit zum Heil möglich? Warum ist das möglich? Also, liebe Gemeinde, wenn ich das einfach so als Mensch mir durchdenke, dann sage ich mir doch, boah, was ist das schwer, eine solche Traurigkeit zum Heilen. Wie komme ich da hin? Das geht doch gar nicht. Das ist doch Menschen unmöglich. Wie soll ich das denn leben können? Das ist ja schön und gut, so eine Traurigkeit zum Heil. Ich wünschte, ich hätte dieses Heil. Aber wie komme ich nur dahin? Und dann gehen wir zurück einen Vers in den 2. Korinther. Gehen wir zurück ein Kapitel. 2. Korinther 6, da heißt es, denn ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes oder des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Und dann noch ein Vers aus dem Lesungstext, den wir hatten, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe. Wer ist denn der Handelnde hier? Wer ist denn der Handelnde da? Es ist Gott, es ist Gott durch seinen Geist, es ist Gott durch Jesus Christus. Er wohnt in dir. und unter uns. Er lässt euch wachsen. Er lässt euch überströmen in der Liebe. Er kann dies alles tun. Ihr kennt das, Gott ist treu. Der euch beruft, er wird es auch tun. Er wird es auch tun. Wie kann es geschehen, dass eine Traurigkeit nicht endet in einer Spirale der Enttäuschung, der Verzweiflung? Wie kann das geschehen? Durch Gott, der in dir wohnt. Durch die Hoffnung, die du haben darfst, auf sein Wirken in dir. Dann wird die Traurigkeit sich wandeln in eine heilsame und fruchtbare Erfahrung. Ich komme nochmal zum Anfang. Wir sind umgezogen, liebe Gemeinde. Wir sind umgezogen als Jünger Jesu. Wir sind dem Reich der Welt entflohen, Gott sei Dank. Halleluja. Wir sind dem Reich der Welt entflohen. Wir sind in dem neuen Reich, wo Christus unter uns ist, wo Christus in uns lebt, wo seine Kraft in uns ist, wo seine Macht in uns ist, wo sein Trost in uns ist. Bleibt an der Hand Christi. Nur da ist Leben. Nur an der Hand Christi ist Leben. Nur da ist Schutz. Nur da ist Macht. Nur da ist Autorität. Nur da könnt ihr Heil erfahren. Nur da könnt ihr, kann eure Traurigkeit zum Heil werden. Ein letztes Wort zu, falls jemand heute da sein sollte, zu denjenigen, die noch nicht an der Hand Christi gehen. Ihr habt eine Riesenchance, dass eure Traurigkeit nicht enden muss in einer Verzweiflung, in einer Enttäuschung, in einem Ärgernis, in einer Verbitterung, in einer Verhärtung, in einer Depression. Ihr habt eine große Chance mit Jesus an der Hand, denn da wird die Traurigkeit zum Glück. Sie wird zum Heil. Wenn du ihm vertraust, wenn seine Kraft in dir wirkt. Zum Glück. Glück ist es nur, an der Hand Jesu zu bleiben. Das ist Glück. Da erfährst du das. Da erfährst du Heil, auch in der Traurigkeit. Amen.